allem zu unseren Zumutungen heute. Ein Vorwort. Wir haben nur eine Erde. Damit sage ich Ihnen nichts Neues. Es gibt nichts Neues heute. Alles ist längst bekannt. Wir haben nur eine Erde. Und doch tun wir so, als hätten wir irgendwo noch eine andere. In der Hinterhand, in Reserve, auf Vorrat. Als könne man doch noch eine aus dem Schrank holen, wie die Plätzchen, wenn das letzte Ratzeputz verputzt ist. Bitte schön, eine neue Erde, lang zu. Wir wissen, dass es nicht so ist. Wir haben nur eine Erde. Wenn ich Ihnen heute nichts Neues erzählen kann, Sie alles längst bedacht haben, was es heißt, nur diese eine Erde zu haben, was das heißt für unser Leben, für unsere Verantwortung für die Schöpfung, für unsere Kinder und Enkelkinder, für das, was zu tun ist, was tun wir dann jetzt in diesem Gottesdienst? Feiern? Wohl eher nicht. Den Zeigefinger heben? Wohl eher nicht. Den Kopf einziehen, weil wir die Bußpredigt schon erwarten? Wohl eher nicht. Wiederholen, was wir alles schon wissen? Wohl eher nicht. Uns rechtfertigen mit dem grünen Gockel, dem kirchlichen Umweltmanagement, für das dieser Gottesdienst der Auftakt ist? Wohl eher nicht. Uns in Aktionismus flüchten? Wohl eher nicht. Nichts davon hilft wirklich. Wir haben nur eine Erde. Ich schlage Ihnen vor, was wir heute Morgen tun. Wir schauen nüchtern an, wie die Lage ist. Wir lassen uns zu Herzen gehen, was wir wissen. Wir holen es ins Bewusstsein. Wir setzen mal nicht so schnell auf den lieben Gott. Wir beten, wir denken nach, wir hören Gottes Wort und schauen, was es wirkt. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Zusammen mit meinen zwei MitstreiterInnen, die Julia Rehn, die diesen Gottesdienst mit vorbereitet, und Volker David, der seit gestern, ich glaube, das nennt sich kirchlicher Umweltauditor, ist ein zertifizierter. Beide haben diesen Gottesdienst zusammen mit mir überlegt. Und nun lasst uns zunächst einmal dich heiße willkommen, Bernd Vogel und seine Mitstreiterinnen, Mitmusizierenden von Spielfrei. Ganz herzlichen Dank, dass ihr diesen Gottesdienst mit ausgestaltet. Und nun singen wir: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Wir hören einmal den Vers vorne weg und singen dann fröhlich, auch das ist wichtig, fröhlich. Heilige Geistin, erneuere die Gestalt der Erde. Versöhne uns mit der Luft, die wir verpesten. Versöhne uns mit dem Wasser, das wir vergiften. Versöhne uns mit dem Land, das wir zubetonieren. Erneuere unsere Wünsche und das Angesicht der Erde. Komm, Mutter des Lebens, reinige uns vom Willen zur Macht. Lass uns glauben an die Versöhnung zwischen uns und den Tieren, die wir wie Maschinen behandeln. Mach uns geduldig mit allen Pflanzen, die uns zu nichts nützlich sind. Gib uns Glauben an die Rettung der Bäume, dass sie nicht alle sterben. Erneuere unseren Verstand und das Angesicht der Erde. Komm, Atem Gottes, du Lehrerin der Demütigen, hauch uns an, dass wir mit allen Kreaturen leben lernen. Mach uns aus Siegern zu Geschwistern, aus Benutzern zu Hüterinnen, aus Profitberechnern zu Freunden der Erde. Erneuere unsere Herzen und das Angesicht der Erde. Komm, du Hoffnung der Armen, du Richter der Mächtigen, du Rettung im Schiffbruch unseres Planeten. Führ uns aus dem Gefängnis, Atem des Lebens, weh uns an, Wasser des Lebens, lass uns von dir trinken. Lass uns deine Wohnung werden und erneuere das Angesicht der Erde. Amen. Wir singen auch diesmal eine Strophe vorneweg. Lied Lobet den Herrn, die Verse, Lobet den Herrn, die Verse, die sie abgedruckt sind. Was er damit sagen will, leuchtet mir unmittelbar. unmittelbar an. Die Nächstenliebe gehört ja zu unserer christlichen DNA. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das, sagt Jesus, ist das höchste Gebot. Die Übernächstenliebe präzisiert dieses höchste Gebot angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen. In den wenigen Jahren, je nachdem, wie man so fragt, weniger als 10 Jahre, mehr als 10 Jahre, haben wir noch, sagen uns die Wissenschaftler, um das Überleben auf unserer Erde nicht zu verspielen. Und da setzt der Begriff Übernächstenliebe an. Das Weiterleben, das Überleben auf der einen Erde, die wir haben, ist eine Generationenfrage geworden. Übernächstenliebe ist ein Gefühl für die Menschen, die noch kommen, die noch nicht geboren sind, die eine intakte Welt vorfinden wollen, die die Schönheit, Wonderful World, erleben und entdecken wollen und das Leben feiern wollen. Und Übernächstenliebe ist ein Gefühl für die Menschen, die nicht in unserem Blickfeld sind, die im globalen Süden jetzt schon mit den Folgen des von uns gemachten Klimawandels leben müssen. Übernächstenliebe. Das weitet den Blick. Und so sollen in diesem Gottesdienst Stimmen aus verschiedenen Generationen zu Wort kommen. Einmal ihre eigenen Stimmen und dann die Stimmen von Mahnern, Rufern, Ruferinnen, Propheten aus den Generationen vor uns und aktuell. Die Musik soll symbolisch die Grenzen überschreiten. Schweden, Kroatien, Irland, Frankreich, weltweit. Schon jetzt ein Dankeschön an diese Grenzüberschreitung. In 10 Jahren, Ihre Nächsten, der Next Generation, wie alt werden Sie sein in 10 Jahren? Ihre Kinder, Enkelkinder, Patenkinder, Nichten, Neffen, Pflegekinder, welches Geschöpf auch immer in ihren Gedanken und ihrem Herz ist. Was wünschen Sie für sie? Was wollen Sie ihnen für eine Welt hinterlassen? Was von dem, was Sie selber erleben, genießen konnten und können, wollen Sie ganz unbedingt, dass Ihre Nächsten und Übernächsten sehen, hören, riechen, spüren, fühlen können. Denken Sie ein wenig nach. Und dann erzählen Sie Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und wir hören dazu spielfrei mit Larry Young and Fair.
Thank you.
Sie möchten, dass in 10 Jahren Ihre Nächsten für eine Welt vorfinden, erzählen Sie sich. Und wenn Sie mögen, spielen Sie aber noch ein wenig weiter. Gott, du hast gehört, was uns lieb und wert ist in unserem Leben. Was uns lieb und wert ist für das Leben unserer Nächsten und Übernächsten. Mache wahr, dass wir schützen, was wir schätzen. Amen. Wir wandern zurück in den Generationen. Der Straßburger Reformator Martin Bucer hat vor knapp 500 Jahren in Straßburg einen Kommentar zum Römerbrief verfasst. Darin findet sich eine Meditation zu Römer 8. Und sie ist, finde ich, ergreifend, als hätte er sie in unserer Gegenwart geschrieben.
Gibt es ein Geschöpf auf Erden, in Luft oder Wasser, das wir nicht zerstören, das wir nicht verderben? Kein Vogel vermag sich so hoch gen Himmel zu erheben, kein Fisch so tief ins Meer hinunter zu flüchten, kein wildes Tier sich so weit weg in unbewohntes Gebiet zurückzuziehen, dass wir sie nicht doch alle in unsere Gewalt brächten, ja sie töteten. Weder physische Stärke, weder Mutigkeit, viel weniger noch Verschlagenheit oder List könnten sie vor unserer verderbenbringenden Macht bewahren. Kein Stein ist zu hart, kein Berg so hoch und erhaben, kein Baum so kraftvoll gewachsen, alles fällt unserer Vernichtung anheim. Vor 500 Jahren.
Wir machen einen Zeitsprung in eine andere Generation. Springen ins Jahr 2019, als Greta Thunberg vor der UN gesprochen hat. Schauen Sie sich das bei Gelegenheit mal im Original an von ihr. Es treibt einem, finde ich, die Tränen in die Augen angesichts unseres Verhaltens.
Meine Botschaft ist es, dass wir euch beobachten. Das hier ist alles falsch. Ich sollte hier nicht sein. Ich sollte zurück in der Schule sein, auf der anderen Seite des Ozeans. Aber ihr kommt immer noch zu uns jungen Menschen, um euch Hoffnung zu holen. Wie könnt ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen? Mit euren leeren Worten. Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von einem für immer anhaltenden wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Wenn ihr die Situation wirklich verstehen würdet und uns immer noch im Stich lassen würdet, dann wären wir grausam. Und das weigere ich mich zu glauben. Wie könnt ihr es wagen zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie bislang und mit ein paar technischen Lösungsansätzen? Ihr seid immer noch nicht reif genug zu sagen, wie es wirklich ist. Ihr lasst uns im Stich. Alle kommenden Generationen haben euch im Blick und wenn ihr euch dazu entscheidet, uns im Stich zu lassen, dann entscheide ich mich zu sagen. Wir werden euch das nie vergeben. Wir werden euch das nicht durchgehen lassen. Genau hier ziehen wir die Linie. Die Welt wacht auf und es wird Veränderung geben, ob ihr es wollt oder nicht.
Einen Aktivisten In Afrika aus Gambia Colonel Bora Diop interviewt, warum er sich so engagiert. Er ist nämlich tätig in einer Organisation, die in Gambia in der Sahelzone Bäume pflanzt. Und die Begründung, warum er das macht, sehen Sie in dem kurzen Video, das wir Ihnen zeigen.
Thank you. Erde wäre da keine wie eines Menschen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was wäre, wenn das Wort Übernächstenliebe mehr als nur ein neues Wort wäre? Übernächstenliebe, ich spreche es aus und sehe dabei nicht nur die nette Banknachbarin neben mir, und auch nicht nur die Übernächste, sondern die dürstenden Bäume am Moritzberg und den Erdboden im gerade entstehenden Baugebiet und das Maisfeld, das Belastvieh verfüttert wird und die wütende Greta Thunberg, die sich nicht beruhigen lässt von mir. Und den Aktivisten in Afrika, der mir sagt, dass die Sklaven menschlicher behandelt wurden als die Menschen, die man jetzt mal eben wieder entindividualisiert. Wir retten Menschen, keine Kontingente, hat die Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline vor ein paar Tagen gepostet. Was wäre, wenn das Wort über Nächstenliebe mehr als nur ein neues Wort wäre? Es wäre Erlösung, Errettung. Und ich verwende hier bewusst dieses große Wort. Der Text aus dem Römerbrief, den Sie eben als Lesung gehört haben, ist einer der wenigen neutestamentlichen Texte, in denen die Erlösung der Menschen ausdrücklich auch die Erlösung der Schöpfung bringt, von der Paulus hier schreibt. Sieh, die Schöpfung kann nichts dafür, übrigens durchaus im Gegensatz zu uns Menschen. Die Argumentation des Paulus wurde meist so gelesen, er gehe davon aus, dass mit uns Menschen schließlich auch die Schöpfung erlöst werden wird. Das ist ja schon viel, wenn man die Jahrhunderte der Schöpfungsvergessenheit der Theologie betrachtet. Aber Paulus kann hier durchaus radikaler gelesen werden. Es gibt keine Erlösung des Menschen, die ohne Erlösung der Schöpfung denkbar ist. Es gibt also einen direkten, gegenseitigen Bezug der Erlösung der Schöpfung und der von uns Menschen. Das ist meine erste These. Weniger religiös gesprochen, die Erde braucht uns nicht. Wir brauchen die Erde. Und wenn wir die Erde brauchen, dann dürfen wir ihrer Erlösung nicht im Wege stehen oder sie gar verhindern. Meine zweite These lautet, ebenso wie die Erlösung der Menschen auch die Erlösung der Schöpfung ist, ist die Tyrannei über Menschen meist auch eine Tyrannei, die über die Schöpfung ausgeübt wird. Der Zusammenhang zwischen menschlicher Tyrannei, zwischen dem Handeln von Gewaltherrschern und Populisten und der Zerstörung unserer Schöpfung wird leider immer deutlicher. Und erschreckend ist, dass sich dieser Zusammenhang schon so lange in der Bibel und der christlichen Tradition nachweisen lässt und nicht so neu ist, wie man denken könnte. Sie haben ja vorhin den Text von Martin Luther aus der Reformationszeit gehört, den Zusammenhang zwischen menschlicher Gewalt und dem Leiden der Schöpfung. Gibt es ein Geschöpf auf Erden, in Luft oder Wasser, das wir nicht zerstören, das wir nicht verderben? Luther kennt schon im 16. Jahrhundert den Unterschied zwischen dem Dominium Terrae, also der Ermunterung der Menschen durch Gott, die Erde zu nutzen und zu kultivieren, auf der einen Seite und der Unterwerfung und der Vernichtung der Schöpfung auf der anderen. Die Grenzen aber zwischen Kultivierung und Vernichtung sind fließend. Und unsere Erkenntnis über diese Grenze wächst und führt dazu, dass wir heute vieles, was unsere Vorfahren als Kultivierung bezeichneten, heute als Vernichtung wahrnehmen. Die Ausbeutung fossiler Brennstoffe, Austrocknung der Moore. Sie gehören eben dazu wie der Fleischkonsum, die Flurbereinigung bis zum Einsatz moderner Pestizide. Die Liste ist unendlich lang. Ich habe Ihnen heute einen Baum mitgebracht, an dem sich der Zusammenhang zwischen menschlicher Tyrannei und dem Leiden der Schöpfung gut zeigen lässt. Einen besonderen Baum. Es ist eine Zeder. Eine Libanon-Zeder. Sie befindet sich auf der libanesischen Flagge. Eine Libanon-Zeder als Staatswappen. Was für eine große Bedeutsamkeit für einen Baum. Aber das Problem ist, diese Libanon-Zeder befindet sich leider nur noch auf dieser Flagge und nicht mehr im Wald. Ursprünglich gab es eine natürliche Verbreitung der Zeder im Libanon von über 500.000 Hektar. Davon sind heute nur noch weniger als 2.000 Hektar im gesamten Land übrig. Das sind weniger als 0,4% des Bestandes oder andersherum ausgerottet wurden über 99,6%. Diese Ziege auf der Flagge ist also ein Menetikel, ein Denkmal oder böse gesagt ein Sternbild. Ausgerottet wurden die Libanon-Zedern schon in der Antike. Zeitenweise schildert die Bibel, wie Opfer über Zedernholzfeuer verbrannt wurden, Häuser und Tempel aus Zedernholz gebaut sind und der Palast Salomos auch. Die Zedern waren das Bauholz der besseren Gesellschaft, das Bauholz der phönizischen Schiffe, und wo sie doch einmal nur im Weg standen, wurden sie eben brandgerodet. Das führte dazu, dass die biblischen Propheten schon vor 2500 Jahren das Sterben der Bäume gleichsetzten mit einer Katastrophe für alle Menschen. Und das Wirken Gottes zu unserer Rettung machten die Propheten dann auch erkennbar an der Wiederauferstehung der Wälder. Ein wunderbarer Gedanke: wo es Wälder gibt, da geht es den Menschen und den Tieren gut. Und Jesaja wird noch deutlicher. Der Tod des Tyrannen bringt für Jesaja Hoffnung für die Schöpfung. Im Buch Jesaja gibt es im 14. Kapitel ein Totenlied mit ein wenig Spott für Sanherib, den babylonischen Eroberer, der 680 vor Christus offenbar ermordet worden ist. Und dort heißt es: nun hat Ruhe und Frieden alle Welt und jubelt fröhlich. Auch die Zypressen und die Zedern des Libanon freuen sich über dich, denn seitdem du da liegst, kommt keiner mehr herauf, um uns zu fällen. Tyrannen zerstören die Schöpfung für ihr Militär, ihre Schiffe, für ihre Machtentfaltung, ihre Paläste, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, um Hunger zu erzeugen. Krieg gegen Menschen ist auch Krieg gegen die Schöpfung. Ob Staudämme gesprengt werden oder Felder vernichtet. Wenn wir der Bibel folgen in ihrem ökologischen Zusammenhang zwischen Erlösung der Schöpfung und der Erlösung des Menschen, ist es dann auch nicht mehr verwunderlich, dass wir in der Tora, im 5. Buch Mose, das ausdrückliche Verbot finden, Krieg gegen Bäume zu führen. In Kapitel 20 heißt es im 5. Buch Mose: wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen musst, gegen die du kämpfst, um sie zu erobern, so sollst du ihre Bäume nicht verderben und mit Äxten umhauen, denn du kannst davon essen. Darum sollst du sie nicht fällen. Die Bäume auf dem Felde sind doch nicht Menschen, dass du sie belagern müsstest. Ein kaum wahrgenommener Text und doch der über 2500 Jahre alte Versuch zu verhindern, dass wir mit unserer zwischenmenschlichen Gewalt auch die Natur ins Chaos reißen. Ich stelle mir ein 11. Gebot vor: du sollst die Bäume nicht verderben. Wenn es dann aber Erlösung, ein Happy End geben sollte, dann ist es auch ein Happy End für die Schöpfung. Ich habe eben schon das Spottlied auf Sanherib gelesen, am Ende des Jesaja-Buches geht es aber noch weiter. Die Israeliten kehren zurück, die gewaltsame Verbannung ist zu Ende und Jesaja schreibt: in Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden heimgebracht werden. Berge und Hügel brechen vor euch in Jubel aus, und alle Bäume auf dem Feld klatschen in die Hände. Auch meine Predigt klatscht in die Hände und schreitet dem Happy End entgegen. Ich behaupte abschließend zuversichtlich zwei Dinge. Erstens, die Freude der Natur über das Ende der Tyrannei in der Bibel ist nicht allegorisch gemeint, sondern die Befreiung der Natur von menschlicher Tyrannei ist Erlösungshandeln Gottes. Und daraus folgt zweitens, jedes Handeln, das die Schöpfung vor Tyrannei und Zerstörung bewahren hilft, Handeln auf das Reich Gottes zu. Jede Pflanze, die wir leben lassen, jedes Tier, das Freiheit findet, jeder Fluss, der bleiben darf, jeder Mensch, der leben und bleiben kann und nicht fliehen muss. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Und alles, was wir tun oder unterlassen, hat Auswirkungen auf das große Ganze. Folglich, wenn es Hoffnung gibt für uns, dann muss es auch Hoffnung geben für die ganze Schöpfung. Es muss Hoffnung geben. Wir sind Teil dieser Erde. Ohne die Bäume, die Gewässer, die Böden können wir nicht überleben. Und Paulus zeigt, dass es geht, den Schalter umzulegen. Er legt auf Hoffnung hin, sucht nach dem, wo Potenzial ist. Das ist wie ein Blickwechsel, ein Paradigmenwechsel, ein Umpolen der Gedankengänge, ein Kippschalter, der unsere Gedanken und Herzen neu ausrichtet. Paulus tut es, er schaltet von Vergangenheit auf Zukunft. Er grübelt weniger, was er anders und besser hätte machen können oder müssen. Er versucht zu überlegen, wo er hin möchte und was er dafür tun könnte. Auch wenn Paulus damals nicht in einer Klimakrise oder Umweltkatastrophe stand, die den ganzen Planeten bedroht, ich frage mich, ob er nicht recht hat mit seinem Kippschalter im Kopf. Zeitungsberichte, in denen schonungslos die Fakten dargelegt werden, sind sicher wichtig. Irgendwann müssen wir ja aufwachen und anfangen, die Lage ernst zu nehmen. Doch wenn diese Fakten ängstigen und lähmen, dann ist es eine ganz gute Idee, den Kippschalter im Kopf umzulegen, auf Hoffnung hin. Also, wohin wollen wir? Wo wollen wir in 30 Jahren sein? Wie soll die Welt dann aussehen? Gesunde Wälder, blühende Wiesen, Insekten, Artenreichtum, Gewässer, plastikfreie Meere. Wir brauchen eine gesunde Natur zum Leben, denn wir sind Teil vom Ganzen. Und ganz abgesehen von uns, das alles ist Leben. Die Natur hat eine Würde, die es verdient, geschützt zu werden. Das könnte unser Ziel sein, auf Hoffnung hin. Und je mehr wir uns in dieses Ziel verlieben und je farbiger und konkreter wir es vor uns sehen, desto mehr Entschlusskraft können wir entwickeln, auf dieses Ziel zuzugehen, auf Hoffnung hin. Ich höre hin, wenn es um die Wahrheit geht, aber ich höre nicht mehr hin, wenn jemand sagt, dass es vollkommen zu spät ist und dass es illusorisch sei, die Katastrophe aufzuhalten. Wie sagt sogar Greta auf Hoffnung hin, ich weigere mich zu glauben, dass ihr grausam seid. Ich will auf Hoffnung hinleben, auch wenn ich die positive Wende nicht immer so realistisch sehe. Denn was ist Hoffnung? Nicht, was man sieht, sagt Paulus. Hoffnung ist ein Trotzdem. Gerade dort, wo wir das positive Ende nicht sehen, haben wir die Kraft der Hoffnung nötig. Und es gibt fast immer etwas, was wir tun können, auch im Blick auf die Klimakrise. Paulus sagt etwas Interessantes. Er sagt, die Schöpfung wartet auf die Kinder Gottes. Darum will ich darauf hinarbeiten, dass Berge und Hügel in Jubel ausbrechen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ein paar wichtige Dinge für Sie zum Wissen. Einmal die Gaben der vergangenen Woche. Hier in der Laurentiusgemeinde waren es 105 Euro bei dem letzten Zumutungsgottesdienst. Ich habe die genaue Zahl nicht, aber wir haben über 500 Euro gezählt für Wings of Hope. Ganz herzlichen Dank für diese Gaben, für die Spender und Spenderinnen. Volker, David, könnte ich Ihnen gleich erzählen, wofür die Zumutungskollekte heute eingesammelt wird. Ich möchte Sie nur auf zwei Dinge noch hinweisen. Das eine, finde ich, passt gut zu unserem Thema heute. Am kommenden Freitag, den 28. Juli um 15 Uhr lädt Pfarrerin Judith Felsner auf den kirchlichen Friedhof ein, um mit Kindern ab 4 Jahren dort ein Insektenhotel zu gestalten. Anmeldung bitte über das Pfarramt. Alles andere, die Gottesdienste, es ist einmal mit Kantorei am kommenden Sonntag hier in der Laurentiuskirche. Entnehmen Sie dem Gemeindebrief. Genau. Und dann möchte ich Ihnen noch sagen, wer in der vergangenen Woche gestorben ist, damit wir auch für unsere Verstorbenen und für die Menschen, die um sie trauern, beten können. Alles Weitere erzähle ich Ihnen dann, Volker David. Wirklich beerdigt wurde Herr Heinz Gottthal aus Mienberg, verstorben mit 78 Jahren. Herr Erhard Glück aus Rüttenbach, verstorben mit 90 Jahren. Herr Ernst Meyer aus Brackenfels, ebenfalls verstorben mit 90 Jahren. Wir beten, lass unsere Verstorbenen dein Licht schauen im Lande der Lebendigen. Und tröste du die Menschen, die um sie trauern. Stärke ihre Hoffnung auf deine neue Welt. Und das in der Welt, in der kein Leid mehr sein wird und keine Tränen. Sei du mit deinem Heiligen Geist bei uns allen. Amen. Eins noch, die nächsten Zumutungen am 24. September. Kleinen Zettel können Sie mitnehmen mit Agnes Voss-Börschmann, Musik Norbert Hiller. Was ist Kirche, wenn sie klein ist? Herzliche Einladung dazu.
Ja, dann habe ich noch zwei Sachen eigentlich zu sagen. Das erste ist der Kollektenzweck. Am heutigen Tage haben wir beschlossen, ein Boot für die Welle zu geben, und zwar speziell für Projekte im Pazifikraum. Dazu passend gab es am 23. Mai eine Presseerklärung des Evangelischen Pressedienstes. Da will ich mal kurz zitieren. Vertreter Tuvalus mahnen mehr Hilfe im Kampf gegen Klimawandel an. Berlin, EPD, Vertreter des pazifischen Inselstaates Tuvalu haben mehr Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel angemahnt. Sein Land erlebe bereits heute die Folgen der Erderwärmung, sagte der Sonderbeauftragte Tuvalus bei der Rising Nations Initiative Samuel Launiu am Dienstag in Berlin. Worte allein reichen nicht aus, es brauche konkrete Taten. In einem gemeinsamen mit der Robert-Koch-Stiftung veröffentlichten Appell rief Launiu die Bundesregierung dazu auf, in der Anpassungsfähigkeit kleiner Inselstaaten zu investieren. Zudem solle Deutschland sich dafür einsetzen, das kulturelle Erbe pazifischer Inselstaaten zu schützen. Die Bewohner der pazifischen Atoll-Inselstaaten brauchten dringend internationale Unterstützung, heißt es in der Erklärung. Deutschland solle sich für eine auf die Menschen ausgerichtete Klimapolitik einsetzen, die lokal verankert ist und von den Menschen vor Ort getragen wird. Und dafür genau engagiert sich Brot für die Welt und hat natürlich auch Projekte aufgelegt. Der aus den neuen Riffen bestehende Inselstaat Tuvalu liegt im Pazifik zwischen Australien und Hawaii, wie etwa auch Kiribati oder die Marshallinseln. Die Tuvalu, von dem durch den Klimawandel ausgelösten Anstieg des Meeresspiegels bedroht. In der Rising Nations Initiative haben sich pazifische Inselstaaten zusammengeschlossen, um sich für den Schutz ihrer Heimat einzusetzen. Interessanterweise sind die Kinder von Tuvalu eigentlich die ersten vom Klimawandel betroffenen Menschen gewesen. So vor ungefähr 15 Jahren ging es durch die Presse, dass plötzlich jetzt die Kinder zur Schule schwimmen müssen. Und das müssen natürlich jetzt nicht mehr, weil man entsprechend Vorsorge und Aktivitäten an den Tag gelegt haben. aber das war im Prinzip so durch die Presse zumindest gegangen, den ersten Opfer des Klimawandels weltweit. So, und wenn wir jetzt sozusagen den Blick in die Welt gerichtet haben, richten wir jetzt nochmal kurz den Blick, und das ist das Zweite, was ich abkündigen darf, sozusagen ganz konkret hier nach Altdorf in unsere Kirchengemeinde. Wie Sie ja gehört haben, ist dieser Gottesdienst mit Auftakt für das Projekt Grüner Gockel. Draußen wird es nachher Material im Kirchencafé sozusagen auch geben, sodass Sie sich darüber auch informieren können. Und wir gründen nämlich sozusagen, sind dabei, jetzt ein Umweltteam in der Kirchengemeinde zu gründen, das sich diesem Projekt widmet. Und wir wollen auf verschiedenen Gebieten schauen, was wir erzeugen, verbrauchen und konsumieren, um das besser zu steuern und im Sinne sozusagen des Kampfes gegen den Klimawandel einen Beitrag zu leisten. Im Neuen Kirchenboten gibt es dazu auch einen Artikel und da finden Sie auch weitere Hinweise, was wir so vorhaben und vor allem, dass wir Sie dafür brauchen. Das heißt, das Umweltteam steht noch nicht. Bisher bin ich als Umweltbeauftragter des Kirchenvorstands noch sozusagen der Alleinige, der das Fähnchen Grüner Gockel hochhält und sagt, wir wollen ein Umweltmanagementsystem in der Kirchengemeinde einführen und zertifizieren lassen. Aber das kann natürlich nicht einer alleine leisten, sondern da brauchen wir sozusagen Ihre Mithilfe. Also wer sich für irgendein Umweltthema interessiert, was auch die Kirchengemeinde bedienen kann, sollte sich im Pfarramt melden oder denn bei mir im Kirchenbuch steht da auch eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinmelden kann. Und ich gehe davon aus, dass wir nach der Sommerpause auch den ersten Termin für die Gründung dieses Umweltteams haben und dort weiter planen, wie wir in circa 1 bis 1,5 Jahren dann auch zu einer externen Zertifizierung kommen werden, dass wir gut sind, was im Thema, sag ich mal, Rettung des Klimas und bewusstes Erzeugen, Verbrauchen und Konsumieren unserer Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, dazu eine Aufforderung, wer sich dafür interessiert, soll sich dann entsprechend melden. Jo, super.
Heute hatte dieser Gottesdienst, zum Glück hatten wir auch viel schöne Musik dabei. Am Ende soll ein Hoffnungszeichen stehen. Wir haben unseren Planeten Erde hier vorne in der Mitte. Lassen Sie uns den Planeten Erde tragen und halten. Ich brauche ein paar Menschen, die ihn aufheben und dann lassen wir ihn von dieser Seite mal auf die andere Seite rüberwandern und dann wieder nach vorne. Im festen Glauben und auf Hoffnung hin, dass Gott seine Welt nicht fallen lässt und dass er uns gebrauchen kann, dabei diese Welt zu halten. Wenn er wieder vorne ist, dann halten wir einen Moment inne und beten gemeinsam das Vaterunser. Ich brauche so 5 Menschen, die so gleich jetzt mal nach vorne kommen, damit wir anfangen können, ihn weiterzugeben. Und dazu hören wir "He's got the whole world in his hands".
Thank you.
Segenslied auf dem Lied. Auch diesmal wieder eine Strophe vorneweg. Nehmen Sie Platz.
Herzliche Einladung.